Schön, dass wir wieder beieinander sind und hier bei Tisch reden, über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über die Wunder. Ja. Da fällt einem ja sofort ein, finde ich, an Wunder muss man glauben. Oder manche sagen, kann ich nicht dran glauben. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von keinem Geringeren als von Rudolf Bultmann. Professor in Marburg, 1976 gestorben, Neutestamentler, bekannt geworden für sein Buch Jesus Christus und die Mythologie, habe ich hier dabei, oder Neues Testament und Mythologie, schon 1941 geschrieben. Und ich lese euch mal dieses Zitat vor. Das ist so, dass es gibt sogar bei Wikipedia dieses Zitat, das ist wirklich so herausstechend. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, wie gesagt, das ist 1941, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Mhm. Und dann hier in dem Buch von Rudolf Bultmann, derselbe Autor, habe ich auch, das geht damit einher, er sagt, kann man erwarten, dass wir ein Sacrificium Intellectus, er erklärt es in Klammern, ein Verzicht auf das Verstehen vollziehen, damit wir annehmen können, was wir ehrlich nicht für wahr halten können, nur weil solche Vorstellungen in der Bibel stehen. So, jetzt habe ich mich angesichts dieser Sätze gefragt, opfere ich tatsächlich meinen Verstand? Also begehe ich ein Sacrificium Intellectus, wenn ich daran glaube, dass es Wunder gibt. Wie geht's euch damit? Also wir wollen das natürlich alles verbinden miteinander. Ne? Wir wollen ja, wer will schon zugeben, dass er ein Sacrificium Intellectus begeht?
Naja, also ich glaube an Wunder. Ich glaube auch, dass wer an Gott glaubt, sich diesem Vorwurf nie entziehen kann. Also auch ein Rudolf Bultmann, außer er rationalisiert Gott dann auch irgendwie ins Metaphorische oder weiß ich nicht. Ja, aber die Existenz eines übernatürlichen Wesens, das nicht messbar ist, ist an sich schon so absurd. Was dieses Wesen dann kann, fügt der Absurdität meiner Meinung nach nichts hinzu. Also entweder ist es ein Ja für alle, inklusive ihm, oder ein Nein für alle, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass man trennen kann und sagen kann, ich glaube an Gott, aber die Wunder, also davon müssen wir uns wirklich verabschieden. Weil dann ist Gott nicht mehr Gott.
Hm. Ja, aber selbst wenn man in das ganz normale Leben blickt, das wir alle führen, gibt es viele Dinge, die wir nicht verstehen oder auch nicht erklären können. Hm. Warum verliebt sich ein Mensch in genau diesen Menschen und nicht in einen anderen? Oder wie funktioniert, dass ein Gedanke entsteht? Das sind alles Dinge, die total spannend sind. Also jeder von uns kann irgendwo denken, aber so richtig wissenschaftlich runterbrechen können wir nicht, was da im Gehirn passiert. Man kann natürlich von Synapsen reden, von diesen chemischen Vorgängen, natürlich. Aber es bleibt irgendwo ein Geheimnis. Es bleibt ein Wunder. Ja, oder warum wenn ein Baby zur Welt kommt. Das ist auch so ein Wunder, dass das wirklich unseren Verstand irgendwo ein bisschen übertrifft. Ja, es gibt also auch in unserem ganz normalen Leben Dinge, die wir nicht runterrationalisieren können. Und trotzdem leben wir mit ihnen. Ja, und ganz gut.
Mhm. Mhm. Die Spannung, die er ja hineinschreibt oder die er auch in dem ersten Zitat erwähnt, ist, wenn man, jetzt mit meinen Worten ausgedrückt, wenn man an Wunder glaubt, dann macht man die Verkündigung des Evangeliums oder des Christentums unmöglich.
Weil es keiner akzeptieren kann.
Ja, da kommt ja diese Spannung zum Tragen. Die Gesellschaft, in der er gelebt hat, 1941, ist ja auch schon eine Zeit her, wie hat sie sich gestaltet, diese Gesellschaft? Und hätte diese Gesellschaft Wunder akzeptiert? Und dieser starke Rationalismus, der damals ja noch viel stärker war als heute, jetzt 70, 80 Jahre später, würden ja viele Menschen in der Gesellschaft auch anders reden, als sie 1940 gesprochen haben, zum Thema Erklärbarkeit des Lebens. Da war man ja noch ganz stark in diesem Optimismus des 20. Jahrhunderts. Wir können alles erklären, wir können alles beweisen, wir können alles objektiv darstellen. Wenn wir nur uns lange genug Mühe geben, Experimente aufbauen, dann erklären wir am Ende alles weg. Oder finden wir für alles eine Erklärung, wofür die Alten, weil sie keine Erklärung hatten, weil sie nicht so fortschrittlich waren, weil sie nicht so klug waren, so intelligent waren, nicht die Apparaturen hatten, sie keine Erklärungen hatten, also mussten sie Geister bemühen oder mussten sie Gott bemühen oder mussten sie was auch immer. Mhm. Und man muss jetzt sagen, 80 Jahre später würde wahrscheinlich ein Boltmann auch, glaube ich, anders schreiben. Und nicht nur, weil sich das gesellschaftliche Klima geändert hat und jetzt Wunder auch akzeptierter sind, sondern weil der Mensch auch und damit auch die Gesellschaft an die Grenze gestoßen ist, eben zu erklären oder erklären zu können. Wir merken, wir waren zu optimistisch. Mhm. Und die Stimmung damals, gebe ich ihm schon recht, wenn du damals gesagt hast, du glaubst an Wunder, warst du gleich bei den Spinnern. Also musstest du ringen und es war ja auch eine aufrichtige Suche danach, was davon ist vielleicht doch auch nur Mythos oder einfach nur erdacht, ausgedacht von den Jüngern, von Jesus, von wem auch immer, gut gemeint, um Eindruck zu schinden, also die Geschichte spannender machen, als sie wirklich war, damit sie überzeugter ist. Mhm. Aber da musste man heutzutage sagen, hey, also da sind wir viel demütiger geworden, alle zusammen.
Naja, oder, also vielleicht ist, sage ich mal, die gesellschaftliche Position, der Anspruch der Wissenschaft hat sich ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht sind aber auch die Christen selbstbewusster geworden. Denn was er ja im Prinzip macht, ist, er versucht ja, seinen Glauben irgendwie so zu verpacken und die Wunder so zu erklären, dass der Skeptiker, der nicht seine Meinung teilt, ihn akzeptieren kann und ihn nicht als kindisch oder naiv abtut.
Der sein Intellekt eben geopfert hat.
Genau, du Armer, du musst es noch glauben oder so. Ja. Und da vielleicht auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln als Gläubiger, wie du ja auch Beispiele genannt hast. Ja.
Also. Manu, ist es ja gar nicht ausgemacht, dass Christen automatisch an Wunder glauben. Das ist ja ein Märchen, was manche glauben. Dass, wenn du Christ bist, glaubst du automatisch an Wunder. Also ich kenne sehr viele Christen, die an das Wunder der Schöpfung nicht glauben.
Ja, ich meine, ja, aber er ist ja ein Christ, ein gläubiger Mensch, zutiefst gläubig und auch sehr wirksam in dem, was er gemacht hat. Ja. Aber er hat eben auch nicht an die Wunder geglaubt. Ja. Das ist kein Automatismus, ja, das stimmt.
Und dann ist die Frage, können wir das überhaupt aufteilen? Ich meine, ich habe jetzt die Schöpfung erwähnt. Das geht dann über die Jungfrauengeburt Jesu bis hin zur Auferstehung. Thema, was wir in einer anderen Sendung behandeln werden. Aber das ist ja sehr grundlegend. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, na ja, Wunder, das ist ja so ein besonderer, unerklärlicher Eingriff in die Natur. Weil die Naturgesetze sind ja die Basis. Die können wir wissenschaftlich erklären. Ja, angefangen vom Gesetz der Schwerkraft bis sonst was, Aerodynamik, ja, Flugzeuge können fliegen. Das können wir physikalisch alles erklären. Aber Wunder sind dann ein Eingreifen in diese Naturgesetze. Und da ist hier die Frage, da geht übrigens hier C.S. Lewis in seinem Buch sehr, sehr gut drauf ein, ob das überhaupt ein zulässiges Argument ist, weil auch die Natur ist eigentlich ein einziges Wunder. Das wir im Grunde genommen vielleicht beschreiben können, aber wir können es nicht erklären. Warum funktioniert es denn so, wie es funktioniert?
Aber, also die Frage eben, kann man das trennen? Das ist ja das, was ich eingangs meinte, für mich halt eben nicht. Ich glaube, das ist auch wieder ein sich beugen vor dem gesellschaftlichen Druck. Schöpfung ist heute durch die Bank kein Thema mehr. Evolution ist der Standard, woran die meisten Menschen glauben. Deswegen distanziert man sich davon. Aber wenn Gott nicht schaffen kann, wieso kann er dann, weiß ich nicht, kann Jesus ein Kind heilen? Ja? Und andersrum, wenn Jesus ein Kind heilen kann, wieso sollte er dann nicht schaffen können? Ja? Das glaube ich, ist für mich nicht konsequent. Also wenn Gott sowas kann, Und wenn wir die Berichte, die wir hier lesen, ernst nehmen, dann können und dürfen und müssen wir es aber auch eben überall tun. Ja. Und nicht sagen, manche Wunder, nur weil die Gesellschaft jetzt gerade das blöd findet, gehen eben nicht. Und dann kommen ja so Theorien, was weiß ich, wenn das Wasser sich teilt, ja, das war ein ganz flaches Meer und da war ein starker Wind an der Stelle und dann konnten die da durchgehen. Ja, und so versucht man es dann hinzubiegen. Der Text spricht von Wasserwänden, also es passt dann am Ende doch nicht so ganz. Man tut sich da irgendwie so einen Krampf an und der ist meiner Meinung nach unnötig, weil man dem eh nie entkommt.
Meine Versuchung ist natürlich groß, dass wir nach dem Prinzip der Analogie vorgehen. Mhm. Das, was ich in meinem Leben nie erlebt habe, ja, und was ich wahrscheinlich auch nie erleben werde, dass das Meer sich teilt, ja, oder dass ein Busch anfängt zu brennen, ja, das kann damals auch nicht gewesen sein.
Mhm. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass Bultmann sich auch so ein bisschen einreiht in die Beobachtung, dass alle Völker der Welt Mythologien haben, um, ja, das Leben zu beschreiben. Ja. Das ist ein Phänomen, das wir überall finden. Jedes Volk hat seine Geschichte, seine, ja, Mythologien und das sind auch Wunder, das sind auch Dinge, die übernatürlich sind, um einfach das Leben zu beschreiben. Und ich glaube, wir brauchen auch irgendetwas, um unser Leben zu verstehen, zu beschreiben. Wir brauchen Geschichte. Ja, das liegt ja auch in uns drinnen, diese Sehnsucht nach Geschichte.
Und Mythen sind ja sehr faszinierend.
Genau, sie sind faszinierend. Und die griechischen Mythologien, die haben sich bis heute gehalten. Ne? Da redet man heute in der Schule darüber und analysiert sie. Und jetzt ist natürlich unsere Herausforderung, irgendwo zu beobachten, was ist jetzt Mythologie, was ist jetzt biblischer Bericht, ja, was ist authentisch und was ist erdacht, was ist menschliches Konstrukt, was ist von Gott offenbart und inspiriert. Das betrifft ganz, ganz große Fragen. Ja, ja. So, warum ist jetzt der Schöpfungsbericht, die Schöpfungsgeschichte anders als die babylonischen, genau, Schöpfungsberichte oder Mythologien?
Und dann ist eben die Frage, ob ich selektiv vorgehen kann dabei.
Ja.
Ich meine, das machen ja viele.
Wie meinst du selektiv?
Naja, also ich sage, also, wir nehmen jetzt ein Beispiel. Ich saß im Kreis von Theologen zusammen und die haben gesagt, also Auferstehung ist klar, Jesus ist wirklich leibhaftig, aber Jungfrauengeburt, nee, unmöglich. Jungfrauengeburt ist das.
Aber was war dann so das Argument oder warum das eine geht?
Das habe ich nicht wirklich herausfinden können. Ich habe dann auch gesagt, meine Logik sagt mir was anderes. Das ist für mich dann nicht logisch. Ja? Mhm. Deshalb ist aber meine Frage, kann ich selektieren? Kann ich mir das aussuchen? Kann ich sagen, die Schöpfung, weil die Argumente der Evolutionstheorie so erschlagend sind und die geologische Säule so klar ist, lehne ich sie eher ab und sage, es ist, ja, vielleicht hat Gott noch was damit zu tun gehabt, irgendwie hat es angestoßen, aber wirklich so, wie es da steht, ist es ja zu märchenhaft. Aber wenn ich dann zu anderen Dingen in der Bibel komme, sage ich, ja, okay, das akzeptiere ich. Ich frage mich, ob das geht. Also,
eine Position, die denkbar theoretisch wäre, wäre zu sagen, Gott hätte es machen können. Ja, also ich glaube daran, ich bleibe konsequent in meiner Einschätzung Gottes, aber aufgrund der geologischen Funde, wenn ich jetzt von Schöpfung rede, gehe ich davon aus, er hat es nicht gemacht, obwohl er es hätte machen können in 7 Tagen. Dann wäre es für mich noch kein innerer Widerspruch. Dann habe ich zwar einen Widerspruch zu dem, was der Text sagt, aber zur inneren Logik wäre es dann für mich konsequent. Ich kenne aber niemanden, der bisher mir gegenüber so argumentiert hat. Ja.
Ich meine, ich kann natürlich auch rationalisieren. Ich kann sagen, jetzt zum Beispiel auf Jungfrauengeburt bezogen, brauche ich das unbedingt?
Ja, klar.
Brauche ich das unbedingt für meinen Glauben, dass Jesus, so wie die Schrift sagt, ja, haben wir Matthäus 1, Lukas 1, er ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Oder ging es nicht genauso, dass eben Josef der leibliche Vater ist? Und man hat ihm dann, das ist ja Gemeindetheologie, ja, also die Gemeinde hat das später hineinprojiziert.
Mhm. Die Gemeinde hat ihn zum Messias gemacht.
Hat ihn zum Messias gemacht, damit das tatsächlich göttlichen Ursprungs ist, hat man jetzt eine wundersame Zeugung da hineingebaut.
Aber das finde ich nochmal eine spannende Frage. So, was ist denn, also was vermag denn ein Wunder zu erreichen? Also ist ein Wunder dann so glaubensstiftend und glaubensbegründend und dann auch gründend, ja, ist es das? Also sind die Wunder dafür da, damit sie Glauben begründen, und wenn sie jetzt nicht mehr da wären, dann würde kein Glaube mehr da sein. Das ist ja das, was du ja fragst. Also brauchen wir die Jungfrauengeburt, damit wir jetzt irgendwie glauben können oder damit halt Jesus Gottes Sohn sein kann? Gut, wobei das nochmal zwei unterschiedliche Fragen sind. Ob Jesus Gottes Sohn ist und er vom Vater, also von Gott als Vater gezeugt wird, ist nochmal eine andere Frage. Wenn er von Josef gezeugt wäre, wäre er dann Gottes Sohn? Oder ob ich das brauche, damit ich ihn ernst nehme in seinem Anspruch und glaube, dass er der Messias ist.
Aber es wäre ja auch nicht zulässig, wenn ich sage, nee, als Antwort auf deine Frage, ich brauche das eigentlich nicht. Ich stehe da drüber. Ich bin nicht abhängig davon, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Ist das zulässig? Und damit praktisch den biblischen Bericht dann ablehne? Nur weil ich sage, ich brauche das nicht? Sprich, ich bin intellektuell nicht davon abhängig, dass ich an so ein Märchen glaube.
Aber also für mich würde ich das eher so beantworten. Also wenn Dinge geschehen, dann geschehen sie erstmal, auch unabhängig von mir. Mhm. Also die Frage ist jetzt so, wenn Jesus von Vater gezeugt wird, dann ist mein Eindruck, er wird nicht deswegen vom Vater gezeugt, damit das dann ein glaubensstiftender Moment wird für die Menschen, sondern weil das im Rahmen dieser Geschichte, die sich da vollzieht, nämlich eine Lösung für die Menschen zu finden, also die Erlösung der Menschen herbeizuführen, weil es dafür notwendig ist, dass das passiert, dass Gott Mensch wird. Und dass das in sich, dass Gott Mensch wird, ein Wunder ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber er ist nicht deswegen Mensch geworden, damit was Wundersames passiert, damit wir alle sagen, fantastisch, jetzt haben wir das Argument, jetzt müssen wir das akzeptieren, wir folgen dem Jesus. Denn Jesus steht ja in dieser Spannung, dass er viele Wunder macht, aber den Menschen dennoch nicht überzeugt.
Mhm. Und vor allem ist dann die Jungfrauengeburt auch ein richtig Jungfrauenempfängnis, die jungfräuliche Empfängnis, ein sehr schlechtes Wunder, weil es sehr schwer überprüfbar ist. Ja, also die meisten Kinder werden ja nicht auf dem Marktplatz gezeugt und deswegen, das passiert ja im Geheimen.
Ne, so. Genau, also das so ist es, beeindruckt es auch nicht viele. Ja. Nee.
Aber vielleicht in diesem ganz großen Bild, das die Bibel zeichnet, sind ja auch Parallelen da von der Zeugung des Vaters jetzt, den Sohn Jesus und unsere Zeugung als Christen. Wir sind auch, Johannes sagt das im ersten Kapitel, wir sind auch nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Also das sind auch Parallelen da zu unserer Geschichte und dann macht es das Ganze wieder existenziell. Also das ist irgendwie so die Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat, wo er Dinge tut, die wirklich Wunder sind, die unseren Verstand übersteigen, aber auch meine Neugeburt oder meine Neuschöpfung, so wie sie vom Alten Testament und auch Neuen Testament angedacht wird, ist auch ein Wunder. Mhm. Ja, wie werde ich innerlich heil gemacht? Mhm. Ja, oder wie werde ich wieder so in das Bild Gottes zurückgeliebt oder zurückgeschaffen? Das ist auch ein Wunder und das kann der andere in meinem Leben auch nicht wissenschaftlich festmachen. Mhm. Und ich kann es einem anderen auch nicht wissenschaftlich erklären. Ja, da fehlen mir auch die Worte. Mhm. Wie soll man?
Und du würdest sagen, es geht Hand in Hand dann?
Es geht, ja.
Also der Glaube an das Wunder, das in mir geschieht und der Glaube an das Wunder, das bei Jesus passiert ist.
Ja, ich meine, wenn ich diesem Gott begegne und dieses Wunder erlebe, dann traue ich ihm das alles zu. Ja? Okay. Also es ist wieder so eine Existenz.
Wobei ich würde es halt jetzt nicht umkehren und sagen, die jetzt nicht daran glauben, die wird jetzt Gott nicht verändern.
Genau,
weil das wäre,
genau,
glaube ich,
nein,
auch, da würden wir, glaube ich, dann Gott reduzieren. Ja. Also
genau,
denn Gott hat ja wirklich mit Menschen, die, da geht es nicht darum, was sie geglaubt haben oder nicht geglaubt haben, sondern die sehr korrupt waren und auch sehr, sehr, sehr verkehrt lagen, hat er dennoch an ihrem Herzen gearbeitet und mit ihnen und sie geführt und sie geliebt und war barmherzig. Also ich würde diesen Umkehrschluss nicht machen.
Mhm. Genau, auf jeden Fall.
Aber das Geheimnis das Wunder der Veränderung in einem selber ist ja eben wie dieses Wunder, dass Gott ein Kind zeugt, was eben nicht nachprüfbar ist und auch nicht wiederholbar ist. Es ist ja so, bitte mach's noch 10 Mal, dann glauben wir es dir oder so, unter denselben Bedingungen. Das würden wir dann wissenschaftlich irgendwie dann akzeptieren, aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht um die Beweisbarkeit der Wunder. Und nochmal, was für ein Potenzial haben Wunder? Sie werden Menschen letztendlich nicht überzeugen. Wenn man jetzt den Auszug aus Ägypten nimmt und all die Wunder, die passiert sind, haben viele beeindruckt und auch viele bewegt, auch im ägyptischen Volk, aber auch im Volk Israel. Aber es gab sehr viele am Pharaohof, die das nicht bewegt hat. Es hat sie überhaupt nicht irgendwie...
Man sieht es ja am Pharao selbst. Genau. Er hat ja 10 Wunder eigentlich erlebt, 10 Plagen waren es für die Ägypter. Und er ist immer wieder umgefallen. Er ist aber beeindruckt, hat gesagt, ja, ich lasse euch gehen. Und dann hat er wieder seine Meinung geändert. Also und nachhaltig war es nicht.
Eben, aber könnte man sagen, Gott hat nicht geschafft, was er eigentlich schaffen wollte. 2. Mose, Kapitel 9, Vers 14. Dass du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist, sagt dann Mose dann so zum Pharao über Gott. Vers 16. Dir meine Macht zu zeigen und damit auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Und dann geht es so weiter. Kapitel 10, die 8. Plage, Heuschrecken. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Es ist ja ein Versuch Gottes, dass der Pharao, die Beamten, die Menschen was erkennen, nämlich wer Gott ist. Das gelingt aber gar nicht. Also das Wunder ist nicht das allerletzte Mittel, um jetzt jemandem Gott zu beweisen oder zu zeigen, dass Gott recht hat oder dass er gut ist oder was auch immer. Deswegen finde ich, also wir haben sie halt in dieser ganzen Diskussion des Wissenschaftlichkeit, haben wir sie halt viel größer gemacht, als sie eigentlich sind.
Wobei es schon natürlich in Johannes Kapitel 2 am Ende und Anfang von Kapitel 3, und da heißt es, also Johannes 2, 23, als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Zeichen ist ja ein Begriff hier für Wunder. Und dann in Kapitel 3 kommt ja der Nikodemus in der Nacht zu ihm und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott mit ihm. Also die Zeichen haben schon Eindruck gemacht. Hier steht sogar, dass sie an seinen Namen glaubten. Die bewirken etwas, aber ich gehe mit, wenn du sagst, es ist nicht das Letztendliche. Denn spannend ist ja die Reaktion Jesu auf beide Verse. In Vers 24, wo es heißt, dass viele an ihn glauben, heißt, er vertraute sich ihnen nicht an. Ja, also Jesus ist zurückhaltend gegenüber denen, die nur wegen der Wunder jetzt kommen und glauben. Und auch dem Nikodemus sagt er, ja, ist ja schön, die Zeichen und so weiter, aber du musst von Neuem geboren werden. Also auch erstmal so ein Affront, so eine Distanzierung. Ja. Es wirkt fast so, als wäre ein Glaube, der nur auf Wunder basiert oder auf Zeichen basiert, noch nicht das, was Jesus eigentlich will. Ja? Noch nicht das, was er im Herzen der Menschen bewegen oder verändern will.
Ja, das ist nochmal jetzt schärfer von dir formuliert. Eben, sie bewirken schon was. Also ich meine, es passiert ja etwas Außergewöhnliches. Ein Busch, der brennt und nicht verbrennt. Für Moses ist ja so, das habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich anziehend. Da gehst du hin. Das nimmt
fällt
dich
plötzlich
mit.
Brot vom Himmel, ne?
Ja, in der Wüste. Genau, oder die Speisung der 5000 oder so. Boah, also was passiert hier? Klar, ja, wir erschaudern und erzittern und sind verunsichert, angezogen, fasziniert. Aber eben, wie geht's dann weiter?
Also? Ja.
Ja, das wäre auch eine schöne Parallele zum Alten Testament, wo Gott sich zuerst im Spektakulären offenbart, ne? Am Berg Sinai, da sind Donner und Blitze und die Leute haben Ehrfurcht, sage ich mal, vor dem, was sie sehen. Aber letzten Endes möchte Gott sie doch in eine ganz enge Beziehung zu ihm führen, die eher unsichtbar ist. Ich denke dann an den Elia, der in der Höhle sitzt, nicht? Und Gott ist nicht im Erdbeben, Gott ist nicht im Sturm, sondern in diesem unhörbaren Säuseln da, in diesem Murmeln. Also man sieht schon, da ist schon eine Bewegung da vom Spektakulären, das natürlich beeindruckt, aber dann hin zu dem ganz existenziellen, persönlichen, unsichtbaren. Also die Bewegung sieht man schon irgendwo im Text auch.
Ich stelle mir ja die Frage, warum ist es so attraktiv, den biblischen Schreibern das Verfassen von Märchen zu unterstellen. Ich nehme jetzt mal die Speisung der 5000. Da gibt es ja auch Theologen, die sagen, die haben alle Essen mitgehabt. Und Jesus hat sich dann da die 5 Brote und die 2 Fische organisiert, hat das in seinem Jüngerkreis verteilt und dann waren alle angeregt, untereinander zu teilen. Also es war eigentlich, das Wunder bestand darin, dass die alle bereit waren, ihr Essen, das sie mitgebracht hatten, zu teilen. Mhm. Und am Ende ist sogar noch was übrig geblieben, weil sie alle so große Nächstenliebe zueinander hatten. Und ich stelle mir dann die Frage, ich weiß nicht, ob ihr da eine Antwort drauf gefunden habt, warum ist das so attraktiv für manche? Ist es tatsächlich diese Angst vor dem Sacrificium Intellectus? Ich will nicht als derjenige erscheinen, der an Märchen glaubt, wenn ich es einfach so nehme, wie es da steht?
Also ich glaube, es gibt noch mehr Aspekte. Gerade wenn man europäische Geschichte sich anschaut. So ein gesunder Skeptizismus sich selbst und anderen gegenüber, was man glauben kann oder nicht von dem, was erzählt wird, ist, glaube ich, schon auch vonnöten gewesen. Wir kamen auch geschichtlich gesehen in Europa aus einer Zeit, in der das schon auch hinter jedem Busch und hinter jedem Baum waren Kobolde. Also es war so viel Parallelwelten und so viel Übertriebenes und es wurde so viel Zeug verkauft, was den Menschen versprochen wurde, an sogenannten Ärzten oder die da durchs Land gezogen sind. Man kann ja so viele Beispiele bringen von Geschichten, von Erdachtem, von Erlogenem, von Übertriebenen. Also, und wenn man sich ja auch selber betrachtet, muss man sich ja auch immer wieder sozusagen in die Pflicht nehmen zu sagen, erzähl doch bitte die, so, wie es war und mach es nicht blumiger, als es war.
Also Nüchternheit ist angesagt.
Ja, schon eine gewisse Klärung. Also es war schon viel zu viel an Übertriebene, muss man wirklich sagen. Und auch sich selber, ja, selbst wenn man jetzt so anfängt, wie so, es passiert ein Unfall, Polizei nimmt die Zeugenaussagen auf und die merken, 6 Leute, die dann rumstanden, hört sich nicht alles gleich an. Auch das so musste man ja auch mal irgendwie, sagen wir mal, zu einer gewissen Demut kommen, Erkenntnis theoretisch so, okay, wie viel vermögen wir und wie viel vermögen wir nicht? Also es war nicht nur so Hochmut oder so, ach, die blöden Schreiber damals, es gab auch viel davon. Ja, das waren irgendwelche Hirten, irgendwelche Deppen, weil die haben halt was geschrieben, aber wir sind ja jetzt viel schlauer. Das sicherlich ist eine gewisse Hochmut dann von denen, die später kamen. Aber so dieser Skeptizismus auch so, prüfen wir uns mal ein bisschen. Aber ich glaube, dass die biblischen Geschichten dem standhalten können, diesen kritischen Blick auch. Denn sie sind, wenn man sie betrachtet, nicht nach dem Effekthascherischen. Also es geht nicht um Effekte, es geht nicht um Faszinierendes, um das Faszinosum oder so. Weil sie ja genau diesen Wundern ja eben, wenn dann so einen anstoßenden, impulshaften, das Impulshafte zusprechen, aber nicht das Endgültige. Es geht eben nicht um den Weg des Wunders als der Weg des Glaubens.
Also ich habe eine Geschichte in Johannes 4, die wollte ich mal mit euch anschauen. Johannes 4, da geht es um einen Mann im Dienst des Königs. Also wir gehen mal davon aus, es ist ein Jude. Das ist in Vers 46. Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo das Wasser zu Wein gemacht hat. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Vers 48 jetzt. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und jetzt finde ich, geschieht das Überraschende. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und er glaubt mit seinem ganzen Hause. Also Jesus sagt auf der einen Seite, warum wollt ihr immer Zeichen und Wunder sehen? Nur dann glaubt ihr. Er tut's aber. Also von meiner Logik wäre das ja nachvollziehbar gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, lieber Vater, mache ich jetzt nicht. Weil du willst ja nur ein Zeichen sehen. Sonst glaubst du mir nicht. Glaub mir einfach so.
Ich weiß nicht, ob Jesus da wirklich zu diesem Vater spricht, weil welcher Vater sagt denn, Mensch, super, mein Kind liegt im Sterben, das ist die Chance zu testen, ob Jesus der Messias ist. So, ja? Also die Motivation des Vaters ist ja, und eigentlich glaubt er ja auch schon, denn sonst würde er ja gar nicht dahin rennen. Also natürlich in der Verzweiflung macht man vieles und will sich keine Chance entgehen lassen. Aber wahrscheinlich, also mein Gefühl ist, Jesus spricht nicht nur ihn an, sondern wahrscheinlich auch die große Masse.
Deshalb sagt auch ihr, nicht? Wenn ihr
genau,
nicht
genau. Ja, ja, ja.
Stimmt.
Ja. Denn der Vater kriegt ja auch dann das nicht, was er will. Er wollte ja, dass Jesus mitkommt.
Ja.
Ja. Mhm. Und Jesus fordert ihn schon ein bisschen heraus an der Stelle und sagt, ich komme nicht mit, aber geh hin, es passt schon. Ja. Und das dann heißt er glaubte.
Das heißt, es würde dann bedeuten, er sieht es nicht. Also er sieht das Wunder nicht, genau. Aber er glaubt trotzdem.
Ja.
Also der Mann tut dann genau das, was die Juden, die Zeichen und Wunder fordern, nicht tun. Ja. Er glaubt nämlich dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Also da ist der Glaube auch irgendwo in ein Wort gelegt.
Mhm.
Also, aber das war ja das
So, aber das jetzt kommt es natürlich zur Krux. Wenn es tatsächlich so ist, dass ich dem Wort glaube, das Jesus gesprochen hat, und andere Denkvoraussetzungen, die dazukommen. Wenn ich glaube, dass das, was in diesem Buch steht, von Jesus inspiriert ist, dann glaube ich das, was da steht, oder?
Das war mir zu schnell.
Sag ja, wenn wie Daniela gerade gesagt hat, er hat dem Wort geglaubt, was die Juden ja allgemein nicht getan haben, also die Pharisäer zu seiner Zeit, dann würde das ja bedeuten, wenn ich jetzt weiterdenke, einerseits könnte ich jetzt sagen, aha, ich glaube dem Wort Jesu, dann brauche ich aber nicht zu glauben, was er getan hat, sondern ich glaube nur dem, was er gesagt hat. Also ich nehme nur die Reden Jesu im Neuen Testament. Oder im Alten Testament nehme ich nur das, was Gott gesagt hat am Sinai. Ob es da Erdbeben und Blitz und Donner gegeben hat, das haben die wahrscheinlich dazu gedichtet. Aber wenn es so ist, dass ich dem Wort Jesu glaube und Jesus hat tatsächlich die Bibel inspiriert, dann hat er ja auch die Wundergeschichten inspiriert.
Ja.
Dann müsste ich dem auch glauben. Oder?
Man kann auch das ganze Ding hier als Wunder bezeichnen. Ah. Wenn es denn Gottes Wort ist, dann ist das es ein ist Wunder.
Das ist der entscheidende Punkt, ja.
Ja. Von literarischer Schönheit, die ihresgleichen sucht. Ja, das sind ja auch kunstvoll gemachte Texte und auch Texte, die irgendwo, wie wir vorhin auch gesagt haben, nicht Menschen, die wirklich Probleme hatten oder Gott abgelehnt haben, wo Gott trotzdem geduldig geblieben ist, wo das auch ganz ehrlich berichtet wird, was die getan haben. Ja, wenn man so in die Antike geht, die babylonischen Archive schaut, da wird immer nur glorifiziert. Ja, da wird alles schön gemacht. Ja, und hier haben wir es mit Texten zu tun, die wirklich ganz ehrlich berichten, was die Leute getan haben, ob schön war oder nicht. Ja, und ein Gott, der damit konjugiert, der damit komponiert, ja, der damit auch umgeht, den Menschen nicht fallen lässt. Also das ist auch etwas Einzigartiges in der Weltliteratur. Auch dieser Bund zwischen Gott und einem Menschen, einzigartig in der Weltliteratur.
Aber das bedeutet noch nicht, dass ich an die Wunder glaube.
Ja.
Weil da taucht sich einer in 2. Könige 5 unter, 7-mal, sagt der Prophet. Mhm. Und er macht es tatsächlich und dann ist er gesund. Ich werde aber nicht geheilt.
Ja, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also das Thema oder die Fragestellung, die du jetzt aufbringst, ist ja, weil etwas möglich ist, also weil Gott möglich ist, ein Wunder zu tun, warum tut er es jetzt nicht bei mir oder in meiner Familie?
Ja, aber das ist aber, was wir vorhin hatten, das Prinzip der Analogie. Was heute nicht passiert, was ich
nicht für möglich halte. Selbst wenn ich ja daran glaube, dass Gott es möglich ist, Wunder zu tun, kann ich ja als Glaubender damit ja ringen.
Ja.
Also warum hast du seinen Sohn geheilt und nicht meinen Sohn geheilt? Und das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also dann berühren wir ja sozusagen die Souveränität Gottes oder die Freiheit auch seines Willens zu handeln, wann und wie und auf, ja, wie er will. Wobei ich sage das jetzt recht, also leichtfertig, weil ich bin nicht in einer Situation, dass mein Kind krank ist. Ja. Da würde ich mir sagen, du, Jesus, es geht jetzt nicht um die Debatte, ab wann fängt man an zu glauben oder nicht zu glauben, könnte ja der Vater antworten. Und was es braucht, damit man gerade so über den Berg kommt. Mein Sohn ist krank und ich will, dass er geheilt wird, und klärt die Debatte, ab wann man glauben kann, bitte an einer anderen Stelle. Und das, glaube ich, würde ich auch so verzweifelt sein. Jesus nutzt es, und du fragst nochmal da zurückgekehrt, warum macht er trotzdem das Wunder? Ja, weil er die Menschen liebt. Und wenn man ja als Vater, als Lehrer, als Mensch, Mitmensch einen Menschen liebt, selbst wenn der ja vielleicht sogar falsche Schlussfolgerungen zieht aus dem, was ich mache, wenn es ihm aber hilft, würde ich dann das machen. Und Gott hat es ja auch gemacht. Ja. An vielen Stellen im Alten Testament, er handelt und die Menschen schließen daraus, dass sie im Recht sind. Dabei sind sie gar nicht im Recht. Aber er macht es trotzdem.
Aber ich habe den Eindruck, dass eben viele von der eigenen Existenz die grundsätzliche Sache in Zweifel ziehen.
Welche?
Naja, dass Gott überhaupt in der Lage ist, Wunder zu tun.
Ja, dann würde ich jedem, der das sagt, würde ich sagen, öffne dich und du wirst Wunder erleben.
Okay. Also du würdest dann hoffen, dass die Erfahrung kommt?
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das durchaus eine schwierige Frage. Es gibt so drei Dinge, die ich mir selber sage, um mich da so einfach zu vergewissern. Das eine ist, was du angedeutet hast, diesen Weg vom Spektakulären zur Beziehung. Ich glaube, dass Gott den auch mit dem einzelnen Gläubigen manchmal geht. Also ich kenne einige Leute, die mir berichtet haben, ganz am Anfang, als sie Gott kennengelernt haben, da sind außergewöhnliche Sachen passiert. Da sind Brüche heil geworden über Nacht. Da haben sich Berge versetzt sozusagen. Ja. Und die gleichen Leute sagen dann 20 Jahre später, das passiert jetzt nicht mehr. Ja, also auch da, glaube ich, geht Gott mit den einzelnen Gläubigen so einen Weg. Das Zweite scheint mir zu sein, dass es auch in der Bibel Zeiten gibt, wo eine Häufung an Wundern ist. Also es gibt zumindest im Alten Testament die Aussage, das Wort des Herrn war rar in dieser Zeit. Also es gab keine Propheten, es ist nicht viel passiert. Ja, dann kommt so das Neue Testament, Jesus und danach die Apostel. Da explodiert es wieder. Aber auch die 400 Jahre davor hören wir gar nichts. Da war offensichtlich nicht so viel los. Also es gibt Zeiten im Leben des Einzelnen, es gibt Zeiten in der Geschichte. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und das Dritte ist so für mich, ich habe auch den Eindruck, dass natürlich die Berichte manchmal uns ein bisschen ein falsches Bild suggerieren. Also auch damals war es ja so, dass das Wunder das Außergewöhnliche war. Ja? Also Jesus sagt ja den Leuten, die ein Wunder wollen, in Nazareth sagt er ja, es gab viele Witwen in den Tagen Elias. Ja. Aber eine wurde geheilt. Und es gab viele Aussätzige, aber der eine wurde geheilt. Ja? Also auch damals wurde die Masse der Aussätzigen offensichtlich nicht geheilt. Und das Wunder war auch damals so etwas, wo der Einzelne sagen konnte, ja, aber mein Mann ist gestorben. Warum der Ausländer, ne? der Syrer, Naaman? Also auch da, oder Abraham, sein Leben klingt so wie eine Aneinanderreihung von Gottesbegegnungen. Es sind aber irgendwie
20 Jahre
dazwischen, wo nichts passiert ist. Das berichtet halt die Bibel nicht. Und dadurch kann manchmal so ein bisschen der Eindruck entstehen, damals, da ging es Schlag auf Schlag. Ja. Ich glaube, vielleicht war die Erfahrung damals gar nicht so anders als unsere. Ja. Aber trotzdem bleibt die Frage.
Ja. Passend dazu, in Josua Kapitel 5. Das Volk Israel zieht durch die Wüste, kommt in dem Land Kanaan an, in Kapitel 5, Vers 10. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Das Mann aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, und es gab für die Söhne Israel künftig kein Mann, kein Manna mehr. Mhm. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Das heißt, das Manna hört auf. Der nächste Modus ist säen, gießen, Unkraut jäten, ernten, Brot backen, Brot aufbewahren, schauen, dass es nicht schimmelt, und wieder von vorne säen, ernten, dann wird man in einen anderen Modus hineingenommen. Mhm. Und das ist ja für mich so der Modus des Alltags, des Lebens dann, wo nicht das Wunder oder das Außergewöhnliche, Manna kommt vom Himmel, so das Element ist, das dich trägt. Mhm. Sondern dann in der Tat das, was den Alltag dann eben ausmacht, mit all seinen Not, aber auch mit seiner Schönheit dann. Und auch so dem Wunder, dass ich ja dadurch nämlich sehe und ernte, teilhabe an diesem Wunder, dass irgendwann Brot auf dem Tisch liegt. Also ich werde ja mit hineingenommen. Beim Wunder ist es ja so, bin ich ja nur derjenige an dem, was geschieht. Ich bin ja nicht dann Teil von. Ne? Aber das Leben, da sind wir ja Beteiligte. Das ist, da weben wir mit und machen das Ganze dann auch möglich. Und das ist schon auch etwas, was zum Menschsein dann dazugehört.
Mein C.S. Lewis sagt ja in seinem Buch Wunder, habe ich gelesen, dass die Wunder, die geschehen, für uns aus unserer jetzigen Sicht, aus unserer irdischen, menschlichen Sicht, ungewöhnlich wirken, dass sie aber wahrscheinlich vor dem Sündenfall, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, ganz normal waren und auch wieder normal sein werden. Das heißt, dass wir so einen Einbruch erleben durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Und das Wunder gehört eigentlich zur Natur, die ohne die Sünde so wäre.
Ist ja nochmal ein spannender Gedanke. Also das heißt, es kommt ja nur uns außergewöhnlich vor, genau. Weil wir in einer Wirklichkeit leben, mit Kategorien oder in Parametern und einem Paradigma leben, das sagt, wow, krass, was da geschieht. Aber würde man jetzt in einer anderen Wirklichkeit leben, würde man sagen, ja, jeder springt 300 Meter hoch. Das ist jetzt nichts Normales oder so. Das mag ja sein. Also das ist eine mögliche Erklärung, zu sagen, es ist gar nicht so wundersam, wie wir denken.
Ja. Und ich denke auch, die Wunder im Neuen Testament, die Jesus gewirkt hat, das sind ja auch Zeichen dafür, was Gott mit uns vorhat. Ja, er möchte uns heil machen, er möchte uns wirklich gesund machen. Das sind so Zeichen, die Jesus setzt, um zu zeigen, gut, das hat Gott mit euch vor. Letzten Endes erlebt ihr das alles. Ja, oder alle, so am Ende der Weltgeschichte.
Das war so proleptisch gewesen. Also ja, so oder so eine Zeichen, Vorschau auf das, was er bringen will.
Ja, dass das auch wieder ein Wunder ist, nicht? Und ich meine, Wunder könnte man auch instrumentalisieren. Ja? Wenn jemand Wunder tun könnte von uns, der könnte hier ein König sein in dieser Welt. Ja? Und alle würden zu ihm rennen. Ja? Und das hat ja Jesus nicht gewollt. Er wollte ja nie im Zentrum stehen und als König gekrönt werden in dieser Welt.
Und das hat man ja auch versucht, aufgrund seiner Wunder ihm zu sagen, ach so, wenn du der bist, der uns ja Brot geben kann, ist doch großartig, werden unser König und dann wissen wir, es wird immer Brot geben. Aber dem verwehrt er sich ja und sagt, nein, das mache ich nicht.
Ja, wir haben auch das Messias-Geheimnis, dass er nicht will, dass das so verbreitet wird, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Mhm. Und er will ja auch nicht, dass manche Wunder deutlich werden. Er sagt ja manchen, die er geheilt hat, sage es nicht weiter. Was die dann manchmal trotzdem tun. Aber das ist ja auch interessant. Also es ist nicht eine Sensationslust auf der Seite von Jesus, sondern ja, möglicherweise, wie du sagst, ja, einfach eine Vorschau auf das, was mal sein wird.
Aber es soll ja auch nicht heißen, dass man nicht um Wunder bitten darf. Nicht, dass jetzt jemand so dann sagt, ach so, jetzt habt ihr das alles so weggeredet und sehen und ernten und so weiter, mache ich was falsch, wenn ich Gott um ein Wunder oder um eine Heilung bitte? Nein, überhaupt nicht. Bitten, ersehnen, kann man alles. Gott ist es dann an Gott zu entscheiden, ob er es macht oder nicht macht. Aber das ist legitim.
Aber manche kommen ja dann zu dem Schluss, das ist ähnlich jetzt wie beim Manna. Da waren sie dann schließlich gesettelt in Kanaan und dann war das Manna nicht mehr nötig. Heute haben wir medizinische Versorgung, die top ist, vor allem in unserer westlichen Welt. Deshalb gibt es auch keine Heilungswunder mehr.
Ja, kann man.
Gibt ja manche, die solche Erklärungen finden.
Naja, oder man kann auch sagen, du pass auf, also du wirst jetzt deine Prüfung nicht, also bitte nicht um ein Wunder für die Prüfung, sondern lerne. Ja, oder was ich habe ich in meinem eigenen Leben erlebt als Anekdote, als ich frisch in meine eigene Wohnung kam, war damals End 20er, Anfang 30er und hatte nur mein eigenes Leben und meine eigene Wohnung und meine Eltern waren zu Besuch. Meine Mutter hat einen Kuchen gemacht, sagt, mein Sohn, ein Kuchen für dich für die nächste Woche, ist es noch im Backofen, vergiss ihn dort nicht. Und sie sind dann nach Hause gefahren, natürlich habe ich den Kuchen vergessen, nach 3-4 Tagen merke ich im Backofen, irgendwie ist das so feucht an diesem Glas da und ich dachte, ja, das wird irgendwas. Dann am nächsten Tag denke ich, das ist immer noch, das wird so richtig, richtig feucht, so mit Wasserblasen. Dann mache ich das auf, merke ich, der Kuchen ist dort schon verschimmelt. Also habe ich es wieder zugemacht und einfach gedacht, wenn ich das ausblende aus meinem Leben, dann wird wie durch ein Wunder dieser Kuchen irgendwie aus dem Backofen verschwinden. Aber er verschwand nicht und es wurde immer schlimmer mit diesem Schimmel. Da habe ich gedacht, okay, es gibt jetzt die Möglichkeit, ich nehme die Wirklichkeit an. Also gut, ich kann um ein Wunder beten, aber das hat nicht funktioniert. Ich nehme die Wirklichkeit an und stelle mich diesem schimmelnden Kuchen. Oder ich rufe an und sage, brecht bitte den ganzen Herd raus und ich kaufe einen neuen Herd, weil ich mich diesem schimmelnden Kuchen nicht stellen möchte. Ich habe mich dann irgendwann dem Schimmel gestellt und das ganze Ding beseitigt. Also wir können das Wunder nicht als Entschuldigung für unser Nichthandeln nehmen.
Okay. Aber die Frage ist natürlich, wann entscheide ich oder wie unterscheide ich?
Ja, wenn ich Dinge in meiner Macht sind, sie zu tun, dann tue ich sie.
Und ich glaube auch, dass der Glaube, der uns von Gott ans Herz gelegt wird, auch ein Glaube ist, wo man nachdenken darf. Gott hat uns ja diese Kapazität geschenkt, nachzudenken und anzupacken und problemorientiert zu denken, zu leben. Also das ist ja auch was ganz Tolles, was Gott uns gegeben hat. Und das geht jetzt eben Hand in Hand auch mit Wundern. Ja, das ist ja so, für uns ist das wieder eine Spannung, die wir in der westlichen Welt leben. Für einen Orientalen ist das keine Spannung, das ist einfach normal. Ja, dass man auch so mit diesen Kontrasten leben kann. Ja, also wir dürfen nachdenken und ich glaube, wir dürfen auch handeln, Entscheidungen treffen. Das ist wichtig. Und manchmal müssen wir da wahrscheinlich schneller vorangehen, als wir es tun. Wir schieben ja Entscheidungen oft gerne.
Damit halt
gerne.
Gott halt jetzt Gott, genau. Übernimm du mal.
Genau, aber wir dürfen auch Entscheidungen treffen, die im Bereich des Guten sind. Keine Frage, ja, das sollen wir ja auch. Aber das Wunder ist trotzdem da. Und selbst der intelligenteste, gebildetste, akademischste Mensch darf ein Wunder erfahren von Gott. Ja, und auch darum bitten. Also es ist ja auch so ein intelligenter Glaube, finde ich, also den uns Gott ans Herz legt. Reflektiert, intelligent, tiefdenkend, mit gutem Herzen.
Ist noch Zeit für ein Zitat?
Ja.
Okay. Passend zu dem auch was du sagst, ganz am Ende, ich habe das Buch jetzt nicht mitgebracht, aber abfotografiert, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Hans-Joachim Störig, so schreibt ganz am Ende, geht um das Thema Erkenntnis, was kann man wissen oder nicht wissen, ne? Intellekt, diese Fragestellung. Zum Schluss dieser, Klammer auf, für den Fachmann gewiss zu simplen Einführung, ist, wie gesagt, Thema Erkenntnis und so, möchte ich noch einen Punkt zu bedenken geben. Nehmen wir an, der reduktionistische Versuch, Bewusstsein aus bestimmten chemischen und elektrischen Prozessen im Gehirn zu erklären, geht also um das Bewusstsein, sei irgendwann in der Zukunft gelungen. Wir wüssten dann, welche komplizierten Prozesse in einem Gehirn ablaufen müssen, damit das betreffende Lebewesen ein Bewusstsein von sich selbst und seiner Umgebung hat, eine Repräsentation seiner Welt, die seinen eigenen Leib und sein Ich mit enthält. Ein Triumph für die Wissenschaft, sagt er. Das ist immer beim Thema Boltmann-Wissenschaft. Wir sollten aber nicht glauben, dass damit die Rätsel gelöst wären, vor denen wir Menschen stehen und über die Philosophen seit alters nachdenken. Auch wenn wir wüssten, wie bestimmte neuronale Netzwerke mit der Frequenz von 40 Hertz kooperieren, um Bewusstsein zu erzeugen, wüssten wir damit schon, was oder wer es war, der Michelangelo zu seinen Werken, Shakespeare zu seinen Dramen und Sonetten, Bach, Mozart, Beethoven zu ihrer Musik und die Stifter der großen Religionen zu ihren Lehren inspiriert hat? War es ihr Gehirn? Oder sollen wir dem alttestamentarischen Schöpfungsbericht vertrauen, der sagt, dass der Mensch von Gott zwar aus Erde, Materie, erschaffen wurde, dann aber den göttlichen Odem eingeblasen erhielt und erst damit eine lebendige Seele wurde? Ich glaube, dieses Geheimnis bestünde weiter. Das ist jetzt halt 60 Jahre später geschrieben. Ja. Da war nicht mehr dieser Fortschrittsglaube da, dass wir erklären können. Und er sagt ja, selbst wenn wir könnten, das Geheimnis des Lebens bleibt. Und das ist doch das größte Wunder. Mhm. Das Geheimnis des Bewusstseins.
Das heißt, das andere wäre eine Reduktion, sagt er.
Ja, das wäre das Erklären wie. Aber es sagt ja noch nicht, warum und wofür. Und woher. Genau, woher. Es erklärt die Funktion, aber nicht das Woher. Und dennoch, wie dieses dann in seiner Gesamtzeit dann eben, das ist eine Reduktion, weil es ist ja nur ein Aspekt, ja, was dann Musik in uns auslöst oder ja, Kunst oder was auch immer. Oder eine Umarmung mit einem Menschen macht. Ja, neuronal, da kannst du ja alles sagen. So, der Mensch fängt an zu schwitzen, sich zu freuen, bla, was weiß ich. Ja. Aber es ist immer mehr als die Summe ist insgesamt mehr als nur diese einzelnen Aspekte.
Aber das wäre ja dann tatsächlich ein Selbstbetrug, wenn der rational denkende Mensch meint, er kann das erklären, was da als Wunder bezeichnet oder wundersam daherkommt. Und er sieht das große Bild, ja, des Naturalismus, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich ist es eine Reduktion.
Das ist eine Reduktion, ganz klar.
Aber ich glaube, wir Menschen brauchen auch so ein bisschen das Geheimnis, so dieses Meer. Ja, alles nur runter zu rationalisieren.
Das heißt, da bleibt eine Sehnsucht.
Es bleibt eine Sehnsucht, es bleibt eine Leere, ein Vakuum zurück. Und ich glaube, das haben wir in der Geschichte der Philosophie, in der Geschichte der Literatur auch gespürt. Es schwankt von einem Extrem ins andere. Wir suchen immer dieses Vakuum zu füllen. Und ich glaube, das Vakuum zu füllen, da brauchen wir dieses Geheimnis. Da brauchen wir Geschichte, da brauchen wir irgendwie diese Transzendenz, ja, die da ist. Und das spüren wir, glaube ich, auch in der Postmoderne. Wir spüren, dass wir da mehr brauchen als nur alles runter zu rationalisieren auf irgendwelche chemische Vorgänge.
Sondern wäre es eben nicht sein Intellekt zu opfern, sondern eigentlich sogar weiter, noch integrativer zu leben, so wie du sagst, die Orientalen. Viele Menschen auf dieser Welt, für sie ist das selbstverständlich, wenn man sich rauszoomt und global betrachtet. Oder man sagt, haben halt alle sich geopfert. Wir sind alle noch unmündig. Also. Mhm. Oder wir haben halt einen Exkurs gemacht.
Aber dann muss ich mich lösen von dem Gedanken der Beweisbarkeit, der naturwissenschaftlichen Beweisbarkeit. Ja. Dass ich damit alles, dass ich die Beweisbarkeit brauche als Grundlage für das, was ich glauben kann oder nicht glauben kann.
Ich glaube, das ist nicht der Weg. Aber dass wir forschen, wie du gesagt hast, forschen und versuchen zu verstehen und zu durchdringen und nachzuvollziehen, davon sollten wir uns in der Tat nicht verabschieden. Denn klar, im Subjektivismus wird es noch schwieriger, auch sich sozusagen zurechtzufinden.
Ja, und wenn dann einer kommt, wie hieß der, Werner Keller, mit dem Buch, das viele Christen bei sich im Bücherschrank vielleicht noch stehen haben, und die Bibel hat doch recht. Und da wird dann gesagt, also der brennende Busch, das ist leicht erklärbar. Das ist eine besondere Art, ein bestimmtes Gewächs, was es in dieser Gegend gibt, das also zu bestimmten Jahreszeiten tatsächlich aus der Ferne so aussieht, als würde es brennen. Aber es brennt natürlich nicht wirklich. Aber Mose hat halt gedacht, das Ding brennt. Dann kann ich leichter damit leben. Ich finde den Titel interessant. Und die Bibel hat doch recht. Also wir kommen dann an den Punkt, dass wir sagen, ja, wir versuchen das, was wir erklären können, das erklären wir. Und dann können wir uns zufrieden zurücklehnen und sagen, nee, also das ist schon okay, dass das in der Bibel so steht. Wir können es ja erklären.
Ja, okay, ja, klar. Es ist dann der Versuch zu sagen, also jetzt zu erklären, wie dieses Wundersame für Mose oder für wen auch immer dann so wundersam erschien, aber wie Gott es denn gemacht hat. Also wie der Zauberer den zaubert. Schau mal, mit dem Hasen, so läuft es halt so, wenn er es aus dem Hut rauszieht.
Ja, genau.
Es bleibt ja trotzdem interessant, aber so funktioniert der Trick. Ja, also wenn man diesen Weg gehen will, ich weiß halt die Frage, ob seine Erklärung jetzt wirklich stimmt. Also
Naja, ich meine, im Grunde sagt er ja, das Buch heißt zwar, die Bibel hat doch recht, aber eigentlich sagt er, nee, also ihr habt recht, aber ihr eure Kritik geht am Ziel vorbei. So, ja. Es war nämlich gar kein Wunder. Ihr kritisiert die Wunder zu Recht, aber es war gar kein Wunder, es war ein natürlicher Prozess, der so und so abläuft, haha. Also es ist so, ich habe gewonnen, aber habe mir selber ins Bein geschossen, irgendwie bei der ganzen Sache. So.
Genau, und
Weil will man dann am Ende in der ganzen Bibel alle Wunder wegerklären?
Ja, wie machst du es halt jetzt mit, auch mit irgendwie Auferstehung von Lazarus dann so? Ja, nee, der war gar nicht tot. Der war da der drei war Tage scheintot. Und ja, das irgendwie hat es Jesus geahnt. Oder ist es, also du kommst halt an Grenzen. Von mir aus mit dem Busch, von mir aus wird es funktionieren so auch irgendwie. Aber eben, was machst du dann mit der Teilung des Meeres?
Aber, ja.
Ich sag nur, weil wenn man das mal so sagt, whatever, aber was mit dem Rest dann? Was mit seinem, mit Jesu Auferstehung? Also ist er jetzt auferstanden oder nicht?
Ja. Und überhaupt die Frage dann zu stellen, ist nicht eigentlich alles ein Wunder, was wir am Anfang gesagt haben? Müssen wir nicht davon ausgehen, dass die gesamte Schöpfung ein Wunder ist und dass wir eigentlich auch im alltäglichen Leben sehr viel an wundersame Dinge glauben, die wir nicht wirklich erklären können. Wir haben nur die Physiker, die uns manches aufgrund von Experimenten, die sie durchgeführt haben, erklären können.
Aber wenn das ganze Leben ein Geheimnis ist, ein Wunder ist, das gibt doch eine ganz andere Lebensperspektive auch. Wenn man staunen kann. Ja, staunen kann. Also überhaupt nichts gegen die Wissenschaft. Wir brauchen sie und sie hat ja auch Tolles geleistet. Aber auch aus der Wissenschaft kommen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an ihre Grenzen, wo sie dann auch sagen, toll. Ja, wir wissen auch nicht weiter. Ja, das ist erschlagend, was wir da, also positiv erschlagend, was wir da beobachten. Da ist irgendwie immer noch ein Mehr, an das wir nicht rankommen. Ja, aber das macht doch das Leben auch spannend, zu sagen, wir haben nicht das letzte Wort. Haben wir einfach nicht. Wir können nicht alles runterbrechen. Ja, wir leben damit, dass es noch weitergeht und dass wir wachsen dürfen. Ne? Das Wachsen ist ja auch Leben. Und dass wir auch mit spannenden Leben, mit offenen Fragen leben müssen wir. Ja, und das auch aushalten müssen. Aber es ist auch eine Spannung, die im Leben dann da ist.
Danke, Daniela. Das war ein gutes Schlusswort für unsere Diskussion über Wunder. Und das würde bedeuten, es gehört auch irgendwie so eine Grunddemut dazu. Und vielleicht auch die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen. Wünsche ich mir, dass ich mich überraschen lasse von Gott, dass Wunder passieren in unserem Leben. Danke für den Austausch.
Deine Mutter wusste von dem Kuchen. Wo ist das jetzt?
Das tut mir so leid.
Sie hat es nie erfahren. Entschuldigung.
Also jetzt sieht sie die Sendung, jetzt erfährt sie sie.
Jetzt stimmt, ich habe mir über nicht nachgedacht. Es tut mir leid für den Kuchen.